Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 11. Folge meines Podcasts Fühl ich mit Das Ding vom SWR, mein Mental Health Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich. Die 11. Folge schon, wow, was eine Reise bisher. Ich hoffe, sie macht euch genauso viel Spaß wie mir. Ich enjoye die Reise auf jeden Fall sehr. Ich tease mal das Thema heute an mit den heutigen Bullshit-Sprüchen und kommen wir direkt zum ersten. Wieso trinkst du so selten Alkohol? Voll langweilig. Dazu kann ich sagen, dass ich auch nicht so oft Alkohol trinke. Und den Spruch habe ich auf jeden Fall auch schon öfter mal gedrückt bekommen auf Partys. Warum ich das jetzt nicht mache. Und es ist eigentlich so krass, dass man immer eine Rechtfertigung dafür haben muss und nicht einfach mal hingenommen wird. Nee, will ich einfach nicht. Steht ja jedem frei, ob er das möchte oder nicht. Der nächste Spruch ist, jeder hat halt so ein bisschen OCD, also Obsessive Compulsive Disorder. Und das ist, finde ich, so ein klassisches Beispiel dafür, wenn man mit einfach so doch recht starken Begriffen um sich schmeißt, ohne vielleicht sogar wirklich zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Vor allen Dingen für eine Person, die tatsächlich mit OCD jeden Tag zu tun hat. Und der nächste Spruch, wird schon nicht so schlimm werden, die Leute auf der Party sind auch alle ganz nett. Ja gut, danke. Das reiht sich wieder ein mit, ja, hab einfach Spaß, Lina, ist nur ein Geburtstag. Hab einfach Spaß, ist nur ein Auftritt, ist doch nicht so wild. Die Leute lieben dich doch alle. Sind doch nur 500 Menschen, die dich angucken. Oder ist doch nur ein Referat, ist ja jetzt nicht so wild. In einer halben Stunde ist das wieder vorbei. Diese Sprüche reihen sich alle zu einem gewissen Thema ein. Und zwar ist das Thema der heutigen Folge Kontrolle bzw. auch Kontrollverlust. Auf einer Party, wo man hingeht, nicht unbedingt weiß, wer kommt. Bei Alkohol, wenn man vielleicht zu viel Alkohol trinkt und dann nicht mehr wirklich die Kontrolle über sich hat. OCD, dazu kommen wir gleich nochmal, was genau das ist. Das wird uns auch nochmal erklärt. Und falls ihr Sprüche für das Bullshit-Bingo habt zu diesem Thema oder zu einem neuen Thema, dann schreibt das gerne an fühlich@dasding.de, fühl mit UE. In der letzten Folge hatte ich ja meinen guten Freund Phil Laude zu Gast und wir haben über ein ganz starkes Thema gesprochen und zwar Schicksalsschläge. Ich fand, das war eine sehr bewegende Folge und ein sehr interessantes Gespräch. Danke an dieser Stelle nochmal an Phil. Danke, danke. Und was uns unter anderem so viel Angst vor Schicksalsschlägen macht, ist, dass man darüber gar keine Kontrolle hat. Also theoretisch gesehen wissen wir alle nicht und auch praktisch gesehen, wie der morgige Tag verläuft. Wir können nicht alles bis ins Detail planen. Wir haben nicht über alles die Kontrolle. Und das Bedürfnis, aber mein Leben zum Beispiel übermäßig doll zu kontrollieren, ist ja auch in einigen Folgen schon mal Thema gewesen. In der ersten Folge, was die Angstfolge ist, bei Flugangst kommt das Thema Kontrolle auf. Ich sitze nicht am Steuer des Flugzeugs, leider, ich würde gerne fliegen können, aber kann ich nicht. Ich muss da in dem Fall die Kontrolle abgeben. Ich muss die Kontrolle abgeben, wenn ich in einem Zug sitze. Ich gebe die Kontrolle ab, wenn ich mich in soziale Situationen begebe, in denen ich nicht alles kontrollieren kann, in denen Variablen dazu kommen, die ich nicht vorher planen kann. Partys zum Beispiel, Meetings, in meinem Beruf, Konzerte. Ich kann nicht alles von A bis Z planen. Ihr alle werdet auch etwas in eurem Alltag haben, was manchmal irgendwie sich unkontrolliert anfühlt und wo man sich selber dann manchmal auch ausgeliefert fühlt. Und das löst zum Beispiel in mir ein ganz unangenehmes Gefühl aus. Unangenehme Gefühle, die auch in Folge 2 angesprochen werden, beim Aufwachsen im Spotlight, dass ich dann auf einmal schnell viel alleine sein musste, dann mit meinen Gefühlen viel alleine war, tatsächlich auch, die ich wiederum auch nicht so ganz kontrollieren konnte. Ich meine, man fühlt eben, man kann sich nicht komplett kontrollieren, man hat nicht die komplette Kontrolle über seine Gefühle. Manchmal kommen die hoch und man ist dem ein bisschen ausgesetzt und muss dann lernen, damit umzugehen, was auch vollkommen okay ist. Und ich persönlich habe mir dann natürlich hier und da einen Umgang oder Verhaltensweisen angelernt, in Anführungsstrichelchen, die auch nicht ganz so gesund sind, wie wir zum Beispiel auch in Folge 4 in der Body-Image-Folge besprochen haben. Eine Folge, in der ich auch darüber gesprochen habe, wenn ihr sie nicht gehört habt, könnt ihr gerne reinhören, wie man manchmal verzweifelt versucht, eine gewisse Kontrolle wiederzuerlangen, die man so im Leben gerade nicht hat, weil man vielleicht sehr gestresst ist, weil man sich überfordert fühlt, weil man vor eine Aufgabe gestellt wurde, bei der man das Gefühl hat, okay, die kann ich so nicht erfüllen, ich brauche irgendwas anderes, woran ich mich festhalten kann, was ich quasi kontrollieren kann. Und ich glaube, dass das Thema Kontrolle oder Kontrollverlust nicht nur in meinem Leben eine große Rolle spielt, sondern vielleicht auch in eurem, beziehungsweise dass ihr das Gefühl wahrscheinlich kennt, wenn man mal die Kontrolle verliert oder das Gefühl, dass man eben nicht alles kontrollieren kann. Und ich habe mir für diese Folge tatsächlich ein paar Fragen gestellt, die jetzt gleich beantwortet werden. Und die erste wäre, warum haben wir eigentlich so viel Angst davor, Kontrolle zu verlieren? Und warum versuchen wir sie durch verschiedene Mechanismen zurückzugewinnen? Das hat mir für diese Folge die Psychologin Melinda Green erklärt. Und ich zeige euch jetzt mal, was sie gesagt hat.
Kontrolle und Orientierung sind eins der wichtigen Grundbedürfnisse für Mental Health und auch eine gesunde Lebensqualität, sage ich jetzt mal. Das ist auch evolutionspsychologisch bedingt, da wir früher in sehr, ich sag mal, strukturierten und auch routinierten Gesellschaften gelebt haben. Jeder hatte so seine Aufgabe. Man wusste, was man ist, wo man steht, mit wem man zusammenlebt. Man ist jetzt nicht durch die ganze Welt getravelt wie heutzutage. Und es ist auch sowieso so, dass heutzutage sehr, sehr viele Möglichkeiten dem Individuum überlassen werden. Wo möchte ich leben? Wie und wo möchte ich arbeiten? Wie und wen möchte ich lieben, daten, mit dem Sex haben? Diese ganzen Themen gab es in dem Punkt früher nicht. So, man war nicht so frei. Und mit Freiheit kommt natürlich auch die Angst oder kann die Angst auftreten, da verschiedene Menschen etwas falsch zu machen. Und dieses, ich möchte nichts falsch machen, ich möchte über mein Leben, also das möglichst Beste rausholen, bringt natürlich auch eine riesen Sorge mit, dass wir vielleicht einen Fehler machen. Dann gibt es natürlich auch den Perfektionismus, den viele von uns kennen. Und auch da zu gucken, wo stimmt das eigentlich her? Wieso müssen wir perfekt sein? Es gibt natürlich da auch zig Antworten jetzt. Das springt, glaube ich, den Rahmen. Ich finde es trotzdem wichtig zu sehen, dass Kontrolle an sich ein Grundbedürfnis ist, was wir alle haben und brauchen, nur auch ein bisschen loslassen zu dürfen, weil heutzutage können wir eben weniger kontrollieren als jemals zuvor. Darin liegt aber auch besondere Freiheit.
Ich glaube, dass Kontrolle ein Grundbedürfnis ist. Das war auch für mich, also Kontrolle und Sicherheit, war für mich auch ein großer Punkt in meiner Therapie. Ich erinnere mich, dass ich da immer so einen quasi Whiteboard hatte, wo auch die Grundbedürfnisse nochmal drauf standen. Und Kontrolle haben wir gefühlt so oft unterstrichen. Und dass meine Therapeutin tatsächlich manchmal auch wie stolz auf mich war, wenn ich ihr Sachen erzählt habe, die so aus meinem Muster rausgefallen sind. Also wo sie dann meinte, Frau Strahl, hier habe ich aber das Gefühl, tatsächlich, dass sie da losgelassen haben an der Stelle und sie eigentlich auch stolz auf sich sein können. Auch wenn sie jetzt gerade nicht alle Konsequenzen abschätzen können. Es passiert gerade mal etwas Unkontrolliertes und das ist für sie tatsächlich sehr selten. Und da habe ich auch immer wieder in den einzelnen Stunden gemerkt, wie groß tatsächlich das Thema Kontrolle ist. Bei mir persönlich auch eben, weil es so ein Grundbedürfnis ist und weil ich mich auch, glaube ich, seit sehr frühem Alter schon immer sehr doll nach einer gewissen Sicherheit gesehnt habe und dann eben verschiedene Wege versucht habe zu finden, wie ich die bekomme. Im Rahmen der Recherche habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, was Muster sind, die wir alle irgendwie an den Tag legen, wenn es um Kontrolle geht. Und dabei bin ich auch auf das Phänomen Zwangsgedanken gestoßen. Und da habe ich Melinda auch nochmal gefragt und dafür hatte sie auch eine gute Antwort parat.
Zwangsgedanken sind Gedanken, die sich wiederholen, sich aufdrängen, unkontrollierbar scheinen für die Betroffenen und meistens Themen beinhalten wie Kontaminierungsangst, also sich mit irgendwas angesteckt zu haben, deswegen verschmutzt zu sein. Aggressive Zwangsgedanken könnten sein, jemandem was anzutun oder auch sexuelle Zwangsgedanken eben, ja, sich sexuell übergriffig zu verhalten und das eben eigentlich aus der Angst heraus, dies wirklich zu tun. Das bedeutet, dieser Gedanke wird als extern erlebt. Die Menschen möchten das nicht wirklich ausleben, ausüben und dadurch sind diese Gedanken auch einfach so quälend, weil die meistens gar nicht mit dem Wertesystem beziehungsweise mit den Wünschen der Person übereintreffen. Und was der Unterschied ist zwischen dem und normalen Gedanken ist, dass natürlich haben wir alle mal solche Gedanken, wo wir uns dann vielleicht danach auch ein bisschen erschrecken. Wie kam ich jetzt dazu? Wir können die dann rationalisieren, wir können darüber nachdenken und dann verschwinden die meistens auch wieder. Das ist nicht so, dass sie sich täglich über einen bestimmten Zeitraum des Tages immer wieder aufdrängen und wir uns davon gar nicht lösen können.
Danke, Melinda, an dieser Stelle nochmal für diese Memo. Und danke auch, dass du uns nochmal gesagt hast, was diese Zwangsgedanken genau mit unserem Bedürfnis nach Kontrolle zu tun haben und was auch Zwangsgedanken von problematischen Gedankenmustern unterscheidet. Außerdem habe ich mich noch gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen einer Zwangsstörung und einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung ist. Und hier auch nochmal die Antwort dazu.
Bei der Zwangsstörung oder auch OCD genannt, Obsessive Compulsive Disorder, treten eben diese wiederholten, unkontrollierbaren Zwangsgedanken auf. Manchmal oder häufig folgt darauf auch Zwangshandlungen, wie zum Beispiel das Händewaschen, um diesen Schmutzerleben zu neutralisieren. Und dann ist eben das Problem, dann entstehen so Teufelskreise, weil man immer wieder die neutralisierende Handlung braucht, wenn der Zwangsgedanke auftaucht, sich das dann sozusagen selbst verstärkt. Und dann kommt es irgendwann zu einer Zwangsstörung, die man ganz gut mit Medikation oder Verhaltenstherapie behandeln kann. Bei der Persönlichkeitsstörung, also oder auch Ausprägung, wir sagen auch Persönlichkeitsakzentuierung manchmal, wenn Leute gar nicht alle Symptome erfüllen, sondern nur Ausprägungen der Persönlichkeitsstörung, also die zwanghaft oder auch anarkastischen, da ist es was, was eher, ich sag jetzt mal, intern erlebt wird als Teil von einem selber. Die Personen sind häufig extrem perfektionistisch, rigide und auch halten sich selber und die Gesellschaft und andere um sich rum an sehr hohe Standards. Und da, also die Menschen kommen häufig gar nicht wegen ihrer Persönlichkeitsthematik in Behandlung, sondern wegen den Folgen daraus. Konflikte auf der Arbeit oder in Beziehungen aufgrund der eigenen rigiden Ansichten oder auch Überlastungen, dadurch, dass eben alles so perfekt bearbeitet werden muss, dass dann zu Burnout-Symptomen kommt oder auch Depression kann Folge sein oder eben auch starke Ängste, um diese Gefühl von Kontrollverlust entgegenzuwirken. Und dann in der Therapie kommt dann die zweite Störung noch dazu, dass man sagt, naja, ich glaube, es ist das Fundament, was wir uns auch angucken und nicht nur die Ausprägung, also dann nicht nur die Depression. Genau, ich finde, das sind so die wichtigsten Punkte. Zwangsstörung extern, sehr großes Leid. Zwanghafte Persönlichkeitsstörung wird erst als eher intern erlebt und das Leiden ist eigentlich nicht so groß, weil es als Teil der Persönlichkeit gesehen wird.
Für mich persönlich ist ja zum Beispiel das Thema Essen sehr zwangbehaftet. Also ich würde sagen, da habe ich mehrere, schon Zwänge, weil ich gewisse Dinge einfach in der und der Reihenfolge nur essen möchte oder nur mit den und den Zutaten oder eben ganz klassisch nur so und so viel. Oder wenn ich das zu mir nehme, dann das nicht. Und da fällt es mir auch sehr schwer, aus meinen Mustern quasi auszubrechen und da anders zu handeln. Dann kenne ich kleinere Gedanken von mir, wie ich weiß nicht mehr, ob ich den Herd ausgemacht habe, beziehungsweise eigentlich weiß ich es, aber ich vertraue mir nicht. Das heißt, ich renne nochmal hoch, schieße nochmal die Tür auf, gucke nochmal nach, ob ich wirklich alles ausgemacht habe. Ich habe mir jetzt überlegt, man kann von gewissen Dingen vielleicht auch Fotos machen, einfach um dieses Treppenlaufen zu unterbinden, sondern dass man dann quasi den Herd ausmacht und einfach sich sagt, okay, ich mache davon jetzt ein Foto, weil dann kann ich ganz sicher sein, ja, ich habe den Herd ausgemacht. Ich habe das natürlich auch mit dem Auto, dass ich öfter nochmal zum Auto zurücklaufen muss, weil ich das Gefühl habe, ich habe es doch nicht abgeschlossen. Gleiches mit Türen. Letztens habe ich ja erzählt in einer der früheren Folgen, dass ich mein Handy verloren hatte auf der Straße. Seitdem checke ich die Tasche wirklich alle 2 Minuten, ob das Handy wirklich noch drin ist, ob ich sie wirklich zugemacht habe. Das sind Dinge, wo ich schon merke, da könnte ich mehr loslassen, weil ich kann mir da eigentlich selber vertrauen, weil ich mache die Tasche ja sogar sehr bewusst zu und sage mir sogar noch, ich habe sie zugemacht. Das Handy kann nicht rausfallen. Und trotzdem lande ich in 2 Minuten später wieder da, dass ich das nochmal double checke und triple checke und fünffach checke am Ende. Und dann komme ich sogar nochmal zu einer anderen Sache, und zwar diese intrusive thoughts, die man manchmal hat. Also manchmal habe ich das, dass ich über eine Straße gehe und denke, was, wenn ich jetzt einfach stehen bleibe? Fährt das Auto mich dann um oder nicht? Oder was ist, wenn ich jetzt irgendwie was ganz Unangebrachtes in diesem Tischgespräch sage? Oder was ist, wenn ich einfach aufstehe und gehe? Oder ganz, ganz komische, wirklich Gedanken, die in meinen Kopf kommen und ich dann mich selber manchmal frage, oh mein Gott, woher kommt das jetzt? Das ist ja, wie Melinda auch schon gesagt hat, wenn man diese Gedanken aber auch beiseite schieben kann und die nicht jeden Tag wiederkommen. Ich glaube, so intrusive thoughts haben wir alle mal. Und ich finde es dann eben auch ganz, ganz wichtig, dass Melinda uns zum Beispiel gerade nochmal erklärt hat, was der Unterschied ist zwischen normalen Zwangsgedanken und problematischen Gedankenmustern oder eben was eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung ist. Und sie ist auch nochmal auf das Thema OCD zu sprechen gekommen. Und da wollte ich sie auch nochmal fragen, was eigentlich auch das Problem daran ist, wie zum Beispiel an so einem Bullshit-Bingo-Satz, wenn man einfach sagt, ja, wir haben ja alle irgendwo OCD. Ist ja jetzt nicht so wild. Und warum man eben nicht alles einfach als OCD bezeichnen sollte.
Das finde ich eine wichtige Frage. Ich finde, dass in den letzten Jahren natürlich viel mehr Awareness über psychologische Themen ist und das ist super. Das finde ich echt toll, dass die Leute sich damit mehr befassen und es auch normaler wird, über Themen zu sprechen. Was ich aber schwierig finde, sind, wenn psychologische Begriffe oder auch Störungen, Diagnosen in die Alltagssprache übernommen werden. Das ist nämlich so, als wenn wir sagen, oh, sei doch nicht so OCD oder du warst ja schon ganz schön OCD heute oder zwangy. Habe ich auch schon gehört. Ich finde, das ist problematisch in dem Punkt, dass die Menschen, die wirklich an einer Zwangsstörung leiden, starkes Leid empfinden. Also es ist wirklich ein langer Weg, aus so einer Zwangsstörung rauszukommen. Man braucht teilweise Medikation oder auch lange Verhaltenstherapie und es kann teilweise auch sehr schamhaft sein, ne? Dieses Händewaschen zum Beispiel oder auch die Zwangsgedanken, die manche Personen haben, sind für sie sehr beschämend und deswegen teilen die das auch nicht gerne mit anderen. Wenn wir das aber alltagssprachlich verwenden, finde ich, nimmt das ja die Wichtigkeit eigentlich auch dieser Diagnose. Es ist dann so ein allgemeiner Term, was auch verwirren kann. Ne, was haben die Person? Hat die jetzt eine Zwangsstörung oder nicht? Sie hört das immer wieder über sich selber. Ja, stimmt, ich bin auch perfektionistisch. Nein, eine Diagnose vergeben wir nur, wenn auch Leid da ist. Also wenn Menschen stark leiden, dann testen wir das. Und man muss das auch wirklich durch psychotherapeutische Testungen und Interviews abklären. Und erst dann wird die Diagnose Zwangsstörung vergeben. Und ich finde das eben deswegen wichtig, dass man so ein bisschen aware ist darüber, was man so im Alltag sagt und wie man damit vielleicht auch treffen kann und dass psychotherapeutische Diagnosen eigentlich keine Buzzwörter sind.
Da teile ich Melindas Meinung auf jeden Fall sehr. Ich finde das super wichtig, dass man eben mit diesen Begriffen nicht irgendwie wahllos um sich wirft und dass sie nicht an Wichtigkeit verlieren, sondern dass man sich gegenseitig zuhört und auch den Ernst der Lage eben erkennt, wenn er da ist und dann nicht einfach irgendwie drüber geht, weil ja, OCD habe ich ja jetzt schon 5-mal gehört oder ja, klar, der Fussel da auf dem Boden gibt mir auch Anxiety, so, ich, schwierig. Ich teile die Meinung da von Melinda wirklich sehr. Und alle Quellen zur Folge findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes und auch noch ein paar andere Infos. Packen wir euch da alle unten rein. Schaut gerne nochmal nach, wenn ihr nochmal etwas nachlesen möchtet. Ich kann euch nochmal ein bisschen was zu einer most recent Situation erzählen, die ich zum Thema Kontrolle oder beziehungsweise eher Kontrollverlust hatte. Und zwar hatte ich vor, ja, ich würde sagen fast einem Jahr, eine Situation im Auto als Beifahrerin, dass ich eine Panikattacke hatte, weil eine Spinne im Auto war. Und ich meine, dass ich schon mal erzählt habe, dass ich eine, was Spinnen betrifft, wirklich eine Phobie habe. Also da geht dann bei mir einfach gar nichts mehr. Alle Lichter gehen aus und ich werde sofort panisch. Ich kann mich, also muss teilweise, kann die kleinste Spinne nicht selber wegmachen. Ich finde es manchmal sogar, was das Spinnenthema bei mir betrifft, sehr verwunderlich, weil ich manchmal das Gefühl habe, tote Spinnen ekeln mich mehr an als lebendige, wo ich dann wirklich, was ich gar nicht mehr verstehe. Zu Phobien könnte man natürlich auch nochmal eine ganz eigene Folge machen, fällt mir an der Stelle auf. Zurück zur Anekdote. Und zwar war ich im Auto als Beifahrerin und es war eben eine Spinne auf meiner Türseite. Wir sind aber auf einer Bundesstraße gefahren, das heißt, wir konnten nicht einfach anhalten. Und ich bin dann sehr schnell in Panik verfallen, weil natürlich auch ein Auto und auf einer Bundesstraße eine Situation ist, wo man nicht raus kann. Also ich kann ja nicht einfach aussteigen. Ich habe mich dann tatsächlich abgeschnallt und bin nach hinten geklettert auf die Rückbank und habe dann da versucht, irgendwie wieder ja klarzukommen, bis wir bei einer Tankstelle anhalten konnten oder einer Parkbucht. Aber dieses Erlebnis war so doll in dem Moment und auch rückblickend, weil ich einfach für einen Moment, für einen längeren Moment, die Kontrolle über mich nicht mehr hatte. Über mich, über meine Emotionen. Ich habe angefangen natürlich auch irgendwie zu schreien, zu sagen, dass wir anhalten müssen. Alles super unangenehm auch. Etwas, was man jetzt nicht unbedingt nochmal erleben möchte direkt. Und was natürlich auch gefährlich sein kann beim Autofahren. Weil der Fahrer hatte sich natürlich auch erschrocken, weil ich einfach geschrien habe aus dem Nichts. Und leider ist es dann irgendwie auch, gefühlt 3 Wochen später direkt wieder passiert. Also ich hatte so eine Situation tatsächlich 2-mal hintereinander und auch 2-mal ähnlich intensiv. Und was es dann für mich noch schlimmer macht, ist der Gedanke daran, was ist, wenn diese Spinne mal nicht nur so groß ist wie mein kleiner Fingernagel, sondern was ist, wenn das eine sehr große Spinne ist, dann komme ich auch auf der Rückbank nicht mehr klar. Also dann weiß ich gar nicht, wie ich in dieser Situation umgehen soll. Und ein anderer Punkt natürlich, was ist, wenn ich nicht Beifahrerin bin, sondern was ist, wenn ich gerade das Auto fahre? Was ist, wenn ich dann die Kontrolle verliere? Was mache ich dann? Ich kann nicht einfach anhalten. Schaltet mein Gehirn dann irgendwie auf Alarmmodus und ich fahre trotzdem sicher zu Ende? Oder baue ich dann im Worst Case einen Unfall? Was passiert dann? Und das waren sehr, sehr viele Fragen in meinem Kopf und irgendwie haben mich diese Situationen so doll verunsichert, dass ich echt sehr lange vermieden habe, Auto zu fahren. Ich habe in der ganzen Zeit jetzt in dem Jahr, ja, bin ich noch einmal umgeparkt. Dabei musste ich dann tatsächlich auch jemanden anrufen, weil ich mich nicht getraut habe, alleine zu parken, obwohl ich natürlich eigentlich weiß, ich kann das. Ich fahre schon seit wirklich mehreren Jahren Auto. Das sollte jetzt nicht das Problem sein, aber irgendwie war ich einfach sehr verunsichert. Ich bin dann letztens noch einmal einen sehr kurzen Weg gefahren, was auch ein positives Erlebnis war. Aber nichtsdestotrotz saß mir dieses Spinnen- und Panikerlebnis immer im Nacken, weswegen ich wirklich sehr lange Zeit kein Auto mehr gefahren bin und vor allem nicht auf einer schnelleren Straße oder einer Autobahn. Und jetzt hatte ich letztens aber das Erlebnis, dass ich mit Freunden unterwegs war. Ich war mit Freunden im Auto und es war eine längere Fahrt. Und es war von Anfang an klar, dass ich eventuell auch ein Stückchen dieser Strecke übernehmen werde und auch wollte, wenn ich ehrlich bin. Also ich dachte mir, okay, ich glaube, der Punkt ist gekommen, dass ich mal wieder Auto fahren sollte. Ich hatte allerdings so ein paar Voraussetzungen für mich in meinem Kopf, wo ich dachte, das kann ich planen. Diese Parameter habe ich irgendwie unter Kontrolle. Und zwar hatte ich dann am Anfang der Fahrt gesagt, okay, es sind so 4 Stunden, wir fahren irgendwie 14 Uhr los, es wird dann ja hinten raus dunkel. Und in meinem Kopf war es dann so, oh, ich glaube, ich würde gern anfangen, weil ich würde einfach gern anfangen, ich würde dann gerne eine Stunde fahren, dann habe ich es hinter mir, dann kann ich den Rest der Fahrt genießen, in Anführungsstrichen. Es wird nicht dunkel werden, ich kann im Hellen fahren, ich kann vor allen Dingen auch auf einer Strecke fahren, die noch nicht Autobahn ist, das heißt, ich muss nicht direkt super schnell fahren und es werden auch keine schnellen Autos an mir vorbeifahren. Jetzt haben wir ja wahrscheinlich in den letzten Folgen schon so ein bisschen gelernt, dass mir diese ganzen Bedürfnisse zu äußern etwas schwerfällt. Das heißt, ich habe einfach gesagt, ich saß schon auf der Rückbank, also ich bin nicht vorne eingestiegen und ich war so, ja, also ich kann auch jetzt fahren. Ist für mich auch fein, wenn ich am Anfang fahre. Und dann hat mein Kumpel so gesagt, ja, aber also ich sitze jetzt vorne, ich würde jetzt erstmal fahren. Und dann war ich so, ja, also aber ich kann ruhig auch jetzt fahren. Ist für mich fein und dann ist es am Ende auch nicht dunkel, wenn ich dann ablöse. Und er so, ja, aber ist es dann ja auch eh nicht. Wir fahren ja nicht so lange. Und ich dachte mir im Kopf so, naja, um 18 Uhr wird es halt schon dunkel sein. Aber nun gut, werde ich jetzt nicht diskutieren. Dann kam die Frage von meiner Freundin, Lina, möchtest du vielleicht Auto fahren? Hast du Lust zu fahren? Und dann hat sowas anderes gekickt und zwar so eine Art von Magic Thinking, weil ich dachte so, an sich, ja, ich würde schon gern fahren, weil ich glaube, das wäre für mich die kontrollierteste Situation, jetzt zu fahren, bevor wir hier auf der Autobahn sind, bevor es dunkel ist. Und dann dachte ich aber, oh, jetzt ist er ja schon eingestiegen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte fahren, bauen wir dann einen Unfall, weil ich gesagt habe, ich will fahren und weil ich jetzt doch zuerst gefahren bin, aber das Universum hatte eigentlich entschieden, ich fahre als letztes. Boah, und dann war ich schon so tief in meinem Gedankenstrudel, dass ich dachte, ja, das kann ich jetzt auch nicht mehr erklären. Ich lasse es, wie es ist. Komm, ich bleibe einfach hier sitzen und ich fahre jetzt nicht. Ich lasse es einfach drauf ankommen. Und dann habe ich so ein bisschen gehofft, dass es einfach nicht mehr dazu kommt, dass ich fahre. Und dann irgendwann waren wir aber so 3 Stunden in die Fahrt hinein, in die Autofahrt. Und dann haben wir an der Tankstelle angehalten und der Kumpel war dann so, ja, Lina, du kannst jetzt auch fahren. Und dann war ich so, oh, es ist jetzt schon dunkel. Es ist Autobahn. Und ich bin doch wirklich, wirklich lange nicht mehr Auto gefahren. Aber ja, dann fahre ich jetzt. Ich habe mich auch in Vorbereitung auf diese Folge halt gefragt, was genau waren meine Gedanken? Also warum bin ich dann gefahren? Warum habe ich nicht eigentlich gesagt, hey, gewisse Eckpfeiler hatte ich eigentlich geplant, sowas wie nicht im Dunkeln, nicht direkt Autobahn und gerne auch eigentlich am Anfang. Und warum ist es dann schlussendlich dazu gekommen, dass irgendwie alle diese Pfeiler umgestoßen worden sind, obwohl es nur 3 waren und ich dann am Ende halt doch in der letzten Stunde dort saß, direkt auf der Autobahn quasi geswitcht bin von Beifahrerin zu Fahrerin und im Dunkeln. Und warum kann ich nicht einfach sagen, hey, vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt vorüber, bitte fahr zu Ende. Da schießt natürlich das People-Pleasing mit rein, würde ich sagen. Und dann ehrlich gesagt aber auch der Gedanke, dass vielleicht das ins kalte Wasser springen auch gar nicht so schlecht ist. Ich hatte immer so die Stimme von meinem Papa im Kopf, der so meinte, Lina, du musst jetzt irgendwann wieder fahren, weil sonst wird's immer schwieriger. Und dann war ich natürlich in meinem Kopf auch so, ja, hat er halt auch recht. Und jetzt ist natürlich die Situation da und ich weiß ja, ich kann gut Auto fahren. Das wird nicht das Problem sein. Ich bin schon 100 Mal Autobahn in meinem Leben gefahren. Ich habe damit auch eigentlich gar nicht so das Problem. So, ich sollte es jetzt vielleicht auch einfach machen, wenn die Situation gerade da ist, wenn das Umfeld gerade eines ist, wo ich mich das eigentlich traue. Und ich wurde auch ein bisschen vor so eine vollendete Entscheidung gesetzt, bei der ich dann halt dachte, ja, vielleicht ist es jetzt einfach so. Und ich kann euch sagen, war für mich alles irgendwie ein bisschen unkontrollierter, als ich wollte. Ich habe vor lauter Nervosität so eine halbe Packung Snackbrezeln gegessen, weil ich die ganze Zeit dachte, ich muss mich hier irgendwie ablenken, ich muss irgendwas machen, was meinen Puls wieder runterkriegt. Weil dann waren noch so andere Sachen, dass ich so schwitzige Hände bekommen habe und ich dachte so, oh, richtig unangenehm gerade. Und außerdem möchte ich meinen Fokus gerade auf was anderes lenken als auf meine Angst. Ich weiß, es ist eigentlich eine okaye Situation. Dieser Punkt von Kontrollverlust wegen einer Spinne oder wegen etwas anderem wird hier nicht eintreten. Es ist alles cool. Ich fahre einfach diese letzten 45 Minuten und alles wird easy. Wir sind dann zu Hause. Beziehungsweise wir sind dann am Flughafen, weil es war eine Fahrt zu einem Flughafen. Ich kann euch sagen, das Gute, beziehungsweise fast schon das Learning, diese Autofahrsituation war eigentlich, dass jetzt im Nachhinein betrachtet, ich tatsächlich vor lauter Aufregung, was dann das Autofahren betraf, und die generelle Situation, dass ich eben nicht alles kontrollieren kann immer, dass ich vor lauter Aufregung zu keinem Moment mehr an den eigentlichen Vermeidungsgedanken gedacht habe, nämlich an die Spinne. Also ich habe dann die ganzen 55 Minuten nicht einmal daran gedacht, dass ich jetzt gerade ein Jahr lang nicht mehr Auto gefahren bin, um einer Spinne auszuweichen, die ja eventuell im Auto sein könnte, sondern ich bin einfach Auto gefahren und habe mich einfach darauf konzentriert, im Rekordtempo eine halbe Packung Brezeln zu essen und so gut wie möglich Auto zu fahren. Und ich bin auch ganz gut gefahren. Meine Beifahrerin hat gesagt, sie hätte sogar die Augen zugemacht bei meinem Fahrstil. Und ich dachte so, das ist ein ganz großes Kompliment, weil das würde ich, Mrs., ich kann die Kontrolle nicht abgeben, definitiv nur bei 2 Personen in meinem Leben machen. Und dass ich dann für meine Freundin irgendwie gerade eine dieser Personen war, war irgendwie voll das Kompliment und es hat mich voll glücklich gemacht. Ich muss trotzdem sagen, dass es nicht unbedingt dazu geführt hat, dass ich entspannter war. Ich war trotzdem todeserschöpft, als wir am Flughafen ankamen und war sogar so fertig, dass ich dachte, ey, eigentlich würde jetzt die Flugangst an den Start gehen, aber ich dachte mir einfach, ich bin so müde. Diese 55 Minuten waren echt eine Herausforderung gerade an dieser Stelle. Ich bin irgendwie stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Ich bin trotzdem aber jetzt auch wirklich froh, wenn ich mich jetzt einfach wieder hinsetzen kann und kurz die Kontrolle tatsächlich an den Piloten abgeben kann. So, bitte flieg uns einfach heile nach Hause. Dieser Gedanke, dass die Flugangst gefühlt dadurch ein bisschen weniger geworden ist und auch, dass ich die Angst vor der vermeintlichen Spinne tatsächlich vergessen hatte, war ein ganz schönes Learning aus dieser Situation. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt da anknüpfen und im Hellen weitermachen. Vielleicht nicht direkt wieder Autobahn, aber vielleicht nochmal in der Stadt rumfahren oder auf einer Landstraße und mich dann im Hellen wieder an die Autobahn rantasten. Und ich glaube auch, dass dann diese Autosituation für mich Stück für Stück immer besser geklärt wird, weil ich mich einfach wieder an normales Autofahrpensum gewöhne und wieder mehr Lust auch auf das Autofahren bekomme. Weil ich glaube, desto mehr man sich eben vor diesen Dingen drückt, desto schwieriger wird es dann, sich seiner Angst zu stellen oder einer Situation, wo man das Gefühl hat, man hat nicht alles unter Kontrolle. Und ehrlich gesagt kommen wir auch da direkt zu den Learnings. Denn eines der Learnings, das wir für diese Folge herausgearbeitet haben, ist zum Beispiel, dass Kontrollmechanismen sich eigentlich nur kurzfristig gut anfühlen. Also sie geben uns dann kurzfristig Sicherheit, aber langfristig, wie jetzt bei mir zum Beispiel mit dem Auto, verstärken sie ja das Problem oftmals nur. Ich habe Angst vor Autofahren, denke, ich vermeide das erstmal, also ich vermeide da den eventuellen Kontrollverlust. Das gibt mir dann kurzfristig ein gutes Gefühl, weil ich der Situation halt nicht mehr ausgesetzt bin und weil ich dann an jemanden das Steuer abgebe, wo ich denke, okay, der oder die hat diese Angst gerade nicht in sich. Aber dabei lerne ich ja dann gerade gar nicht, mit der Angst umzugehen. Ich lerne ja gar nicht, dass da nicht sofort wieder eine Spinne krabbeln wird. Ich lerne gar nicht, wie wäre ich eigentlich, wenn da eine Spinne krabbeln würde. Ich lerne auch nicht, dass nicht unbedingt direkt eine Vogelspinne übers Armaturenbrett krabbeln würde, sondern vielleicht eher eine kleinere und dass ich damit sogar umgehen könnte. Außerdem ist es super, super duper anstrengend, immer alles unter Kontrolle haben zu wollen. Ich merke das auch immer wieder bei mir persönlich zum Beispiel, wenn es zu meinem Hund kommt. Ich bin ja Hundebesitzerin. Da habe ich ehrlich gesagt schon ab Tag 1 gemerkt, dass ich die Kontrolle überhaupt gar nicht abgeben kann. Also es gibt 4 Menschen in meinem Leben, die Evi über Nacht bei sich behalten dürfen. Eventuell 5. Und ich versichere euch, ich kenne mehr als 5 Menschen, die fähig wären, diesen Hund über Nacht zu haben. Aber ich traue mich das nicht. Ich habe das Gefühl, ich gebe dann die Kontrolle ab an einem Punkt, wo es mir extrem schwerfällt, die Kontrolle abzugeben, weil ich Evi so sehr liebe und weil sie mir so wichtig ist und weil ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwer wird doch einen Fehler machen. Die werden nicht alle mit ihr so umgehen wie ich. Ich kann das nicht kontrollieren. Ich gebe sie ab. Und was ist, wenn die Leine nicht richtig um ist? Was ist, wenn das Halsband zu locker ist? Was ist, wenn sie das falsche Essen geben? Was ist, wenn Evi irgendwas isst, was sie nicht essen darf? Was ist, wenn sie einfach über die Straße läuft? Was ist, wenn jemand diesen Hund ableint? Alles Dinge, wo ich mich super, super unwohl mitfühle. Und ich erinnere mich noch, dass ich zum Beispiel die ersten Male, wo ich Evi an vertraute Menschen von mir abgegeben habe, zum Beispiel an meine Eltern, ich ihnen PDFs gemacht habe, wo drin stand, wie sie mit Evi für diese 24 Stunden umgehen sollten. Und ich denke da jetzt dran an diese PDF und ich muss irgendwie schmunzeln, aber ich verstehe auch schon, warum ich das gemacht habe, eben weil es mir einfach super, super schwer gefallen ist, da die Kontrolle abzugeben und weil es mir auch immer noch schwer fällt, den Hund einfach so jemandem zu geben. So leid mir das auch tut und so unangenehm mir das ist und ich mache da deutlich Fortschritte, muss ich sagen. Vielleicht sind es jetzt schon 7 Personen, aber trotzdem habe ich da ein sehr hohes Kontrollbedürfnis und frage dann halt auch oftmals am Tag so, wie geht's dem Hund, wo seid ihr so, was habt ihr so gemacht? Aber da lerne ich gerade auch für mich dazu und ich lerne das auch immer besser abzugeben, weil das ist auch ein Punkt, zu dem ich jetzt bei den Learnings komme. Man kann nicht alles kontrollieren und es kann manchmal auch helfen, die Kontrolle abzugeben und es kann manchmal oder es ist oftmals ein schönes Gefühl, wenn man sie auf gewisse Art und Weise auch abgibt und dann ein positives Erlebnis macht und merkt, okay, ich kann den Hund bei meiner Freundin lassen, am nächsten Tag abholen, mich entspannen und alles ist prima. Und auch wenn ich nicht 10-mal gefragt habe, ob alles in Ordnung ist, dem Hund geht's am nächsten Morgen gut. Es ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass wir reflektieren, wo Mechanismen angebracht sind, also wo Kontrolle angebracht ist und wo nicht und warum wir vor allen Dingen in diese Kontrollmechanismen rutschen und wo wir sie besonders anwenden. Ich kann zum Beispiel sagen, was jetzt das Hundethema betrifft, dass mich das natürlich auch sehr eingeschränkt hat, eben weil ich sie nur an bestimmte Personen geben konnte und weil ich deshalb auch definitiv schon diverse Termine abgesagt habe, weil ich niemanden gefunden habe, beziehungsweise weil niemand in meinen Augen Auserkorenes Zeit hatte, auf den Hund aufzupassen und ich sie aber auch nicht mit zum Termin nehmen konnte. Und ich dann eben für mich lernen muss, okay, an dieser Stelle muss ich da lernen, Kontrolle abzugeben. Wichtig ist nochmal zu sagen, dass es ein ganz, ganz normales menschliches Bedürfnis ist. Wie Melinda ja auch schon gesagt hat, es ist eins unserer Grundbedürfnisse, Kontrolle über eine gewisse Situation haben zu wollen. Und dass es völlig in Ordnung ist, das manchmal nicht zu haben, dass es völlig in Ordnung ist, wenn wir nicht immer alles unter Kontrolle haben, dass es auch in Ordnung ist, sich mal überfordert zu fühlen und dass wir auch eigentlich nur so lernen können, mit Herausforderungen umzugehen und dass uns das längerfristig gesehen stärker macht und uns eben nicht nur kurzfristige Sicherheit gibt, wenn wir alles vermeiden, sondern dass wir daran wachsen und dass ich für mich auch ein Stück weit immer mehr lerne, Kontrolle wirklich abzugeben und vor allem, dass wenn ich dann Kontrolle an oder Verantwortung an gewisse Menschen gebe, ich auch lerne, dass ich damit okay bin und dass ich mich auch entspannen kann, dass ich auch denke, okay, alles wird gut, es wird sich ordentlich um den Hund gekümmert zum Beispiel, es wird sich im Beruf verantwortungsvoll um die Themen gekümmert, die ich abgebe. Ich kann mich da entspannen, ich muss nicht alles 500 Mal double-checken. Und dass es auch mit der Zeit immer wieder Erlebnisse geben wird, wie zum Beispiel die Autofahrt, wo ja eigentlich jemand anderes für mich entschieden hat, hey, ganz ehrlich, Lina, an dieser Stelle fährst du jetzt. Dass das auch positiv ausgeht, dass ich gut gefahren bin, dass ich die Challenge quasi gut gemeistert habe, obwohl alles nicht ganz so nach Plan lief. Und dass man so eben Stück für Stück lernt, auf sich und auch auf andere wieder mehr zu vertrauen. An dieser Stelle kommen wir direkt zum Ask Lina. Und zwar habe ich euch auf Instagram gefragt, wie viel das Thema Kontrolle / Kontrollverlust in eurem Leben eigentlich einnimmt. Dazu habt ihr mir eure Sprachmemos an fühlich@dasding.de geschickt. Und eine dieser Memos spiele ich jetzt mal ab.
Hallo Lina, richtig spannendes Thema. Das beschäftigt mich gerade im Moment auch sehr viel. Ich schreibe meine Masterarbeit und nebenbei suche ich noch eine Wohnung und habe ganz oft das Gefühl, dass ich nicht so richtig die Kontrolle über mein Leben habe. Und das versuche ich damit anzugehen, dass ich ganz viele To-Do-Listen schreibe und meinen Kalender führe und so. Und das ist auch manchmal voll gut, um den Kopf frei zu kriegen und positive Gefühle zu haben, wenn ich To-Do-Punkte abstreichen kann. Aber manchmal denke ich auch, dass es zu viel ist und dass ich mich davon so abhängig mache. Und deswegen wollte ich fragen, ob du vielleicht Ideen hast, wie ich das Gefühl habe, die Kontrolle über mein Leben und meine Zukunftsentscheidung zu haben, ohne dass ich dauernd diese Listen führen muss. Dankeschön.
Danke erstmal für deine Memo und deine Offenheit. An dieser Stelle kann ich, glaube ich, als erstes sagen, dass ich eine richtig krasse Listenliebe habe und ich definitiv die falsche Person dafür bin, da jetzt einen Ratschlag zu geben, wie man von seinen To-Do-Listen wegkommt oder generell seinen Listen, weil ich habe so viele Listen auf meinem Telefon und auf ganz vielen verschiedenen Zetteln in meiner Wohnung, dass ich auch nicht mehr ganz weiß, welche Liste ist genau die aktuellste. Ich habe auch das Gefühl, ich führe die Listen einfach immer nur... Also ich trage manchmal auch extra Punkte vom Tag davor zum Beispiel nochmal nach, die ich schon getan habe, um zu sagen, das habe ich gemacht, um so ein leicht befriedigendes Gefühl zu haben und um nicht in den Tag reinzustarten mit 10 Punkten, die ich noch machen muss, sondern vielleicht mit 8 und 2 von 10 habe ich schon gemacht. Ich habe auch mir so ganz viele Stickerbögen letztens gekauft, weil ich dann das Gefühl habe, damit kriege ich meine Listen besser bearbeitet, wenn ich mir ein Herz und einen Haken daneben kleben kann. Manchmal habe ich das Gefühl, Kreativität fördert bei mir, dass ich Dinge tatsächlich schneller erledigen kann. Das heißt, was so Listen betrifft, bin ich nicht die Beste im Ratschläge geben. Aber ich kann dir an dieser Stelle ins Herz legen, deine Bedenken und deine Zweifel zu versuchen zu teilen. Mit FreundInnen zum Beispiel darüber zu sprechen, wie hilflos du dich vielleicht gerade fühlst und auch, dass du für dich nochmal ja irgendwie einordnest, dass klar, jetzt steht die Wohnungssuche an und die Masterarbeit, aber sind das wirklich 2 Punkte, die dein Leben komplett außer Kontrolle geraten lassen oder sind es einfach 2 sehr wichtige Punkte im Leben, die da auf dich zukommen oder die gerade da sind und wie kann ich die bewältigen? Kann ich mir da vielleicht Hilfe holen? Kann ich eine Freundin oder einen Freund fragen und der oder die sucht mit mir eine Wohnung? Wie kann ich diese Wohnungssuche zum Beispiel gestalten, dass sie ein wenig stressfreier für mich ist? Was wären da die richtigen Parameter? Und vielleicht auch schon mal daran denken, wie schön es sein wird, wenn diese Masterarbeit abgegeben ist. Also wenn du quasi mit dem Prozess durch bist, weil manchmal verrennt man sich ja dann auch oftmals in so Worst-Case-Gedanken und denkt das Ganze aber irgendwie gar nicht zu Ende und denkt zum Beispiel auch gar nicht an die Sunny-Side, die das Ganze haben kann. Also es wird ja irgendwann einen Moment geben, wo du in deiner neuen Wohnung sitzt und die Masterarbeit abgegeben hast. Und ich hoffe einfach, dass das ein ganz, ganz schönes Gefühl sein wird und dass du vielleicht jemanden findest, mit dem du deine Gedanken teilen kannst, nicht nur hier jetzt mit uns in der Sprachmemo, sondern im privaten Rahmen und wo du vielleicht auch äußern kannst, dass du an dieser Stelle ein bisschen Hilfe brauchst, weil das ist völlig okay. Wenn euch ein Thema so stark belastet, dass ihr alleine da nicht rauskommt, dann darfst du dir gerne professionelle Unterstützung holen. Hilfsangebote dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Das war die Folge zu Kontrolle und Kontrollverlust. In der nächsten Folge habe ich eine Special Ask Lina Folge für euch. Schickt mir dazu gerne all eure Fragen. Ich bin bereit, werde diese mit einer Psychologin an meiner Seite beantworten und bin schon ganz gespannt, was da alles an Fragen reinkommt. Alle Folgen von Fühlich findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert gerne den Podcast und hinterlasst Bewertungen oder ein Feedback. Kommentiert dort, wo ihr die Folge hört oder sogar seht. Das war Fühlich, ein Podcast von Das Ding vom SWR, produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung von Das Ding, Vina Nuying. Redaktion und Projektleitung von Auf die Ohren, Helen Schulte. Video und Schnitt, Lukas Hambach. Audioproduktion, Indus Gupta, Jonathan Raue. Sounddesign, Milan Fei. Ganz liebe Grüße von mir an dieser Stelle. Wir hören uns beim nächsten Mal. Habt eine gute Woche. Bis dann. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge Fühlig und solange kannst du mal in diesen Podcast reinhören. Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.
Schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Welche Farbe haben Zebras denn nun?
Witzige Nerd-Themen, kurioses Wissen, Zeug, was ihr nie wieder braucht, worüber ihr aber definitiv immer wieder sprechen könnt.
Bei Fakt Up gehen wir diesen Sachen auf den Grund. Bei uns bekommt ihr immer die aktuellsten News aus der Wissenschaft und definitiv was zum Lachen.
Und nebenbei, etwas lernen könnt ihr natürlich auch.
Fakt Up, eine Woche Wissenschaft gibt's immer freitags. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.